Möchte auch gemeinsam beten und dann schauen wir noch ins Wort Gottes hinein, weil das ist, warum es einen Dauernhof gibt, das ist, warum wir da sind. Alles andere ist auch nett, aber ist eigentlich Beiwerk, nicht weil es weniger gut wäre, aber weil es vergänglich ist. Und das Schöne zu wissen ist, es gibt jemanden, der unvergänglich ist. Und auf den wollen wir auch heute schauen. Lieber Vater, wir danken dir jetzt für die Möglichkeit, hier zusammen zu sein, auf dich zu hören, von dir zu lernen, dich zu entdecken, Vater. Herr, du kennst unser Herz, du weißt jeder, wo er steht, auch in Beziehung zu dir. Danke, dass dir nichts verborgen ist und dass wir nichts verbergen müssen. Das Einzige, was du dir wünschst, ist Ehrlichkeit und Offenheit mit dem, was wir sind. Und Vater, es ist schön, dass wir nachdenken dürfen, dass du uns einen Verstand gegeben hast, mit dem wir prüfen können, dass du uns ein Herz gegeben hast, mit dem wir empfangen können. Und ich bete, dass das der Fall sein möge, dass wir dich empfangen, immer wieder neu. Und das bete ich in deinem Namen. Amen. Ein Thema für heute Abend, im Römer 8, 29. Da steht, ich lese nur einen Vers vor, das sagt er, das ist vom Apostel Paulus ein Brief, da sagt er, der Mensch ist vorherbestimmt, dem Sohn Gottes ähnlich zu werden. Das ist nicht der ganze Vers, aber im Prinzip, das drückt er aus. Der Mensch ist dazu vorherbestimmt, wir haben eine Bestimmung. Und was ist unsere Bestimmung? Dem Sohn Gottes ähnlich zu werden. Ein englischer Theologe, sein Name, er ist inzwischen gestorben, Selwyn Hughes, hat geschrieben, Gott möchte, dass du und ich Jesus ähnlich werden. Gottes höchstes Ziel besteht nicht darin, uns zu Missionaren, Ärzten, Predigern oder Pfarrern zu machen. Wir sollen vielmehr seinem Sohn ähnlich werden. Alles andere muss diesem vorrangigen Ziel untergeordnet sein. Weil dies das Hauptziel ist, müssen wir uns ernstlich damit befassen. Und ich habe mir heute Gedanken gemacht, weil ich werde in 2 oder 1,5 Wochen predige ich in Siegen da oben irgendwo. Und da ist es auch das Thema, das mir gestellt wurde. Darum habe ich mich heute mit ein bisschen befasst. Was heißt es, dem Sohn Jesus Christus ähnlich zu werden? Was es nicht heißt, ist, dass wir irgendwie göttlich werden müssten oder ein kleiner Gott werden müssen. Nur Gott ist Gott. Wir sind Mensch. Und mehr brauchen wir nicht sein. Gott hat uns so geschaffen, er ist Gott und wir sind Mensch. Wir müssen niemals mehr sein als Mensch. Das ist übrigens sehr entspannend. Was heißt es dann, Jesus ähnlich zu werden? Es heißt, dass Gott den Menschen, übrigens Adam heißt ja Mensch, ist eigentlich kein Name, Adam heißt nur Mensch. Und Gott hat Adam in seinem Ebenbild geschaffen. Das liest man auf der ersten Seite der Bibel. Wir sind geschaffen als Gegenüber Gottes, aber als Mensch, im Bilde Gottes. Aber wir sind nicht geschaffen, um zu sein wie Gott, sondern das Ebenbild. Das ist ein Missverständnis in der Theologie seit frühen Jahren, wo Menschen geglaubt haben, sie sind das Abbild Gottes. Praktisch, wir sind jetzt die Vertreter, die Repräsentanten Gottes, weil Gott ist ja abgehauen irgendwie, und wir repräsentieren ihn jetzt. Das ist ein Missverständnis. Wir sind nicht Abbild Gottes, sondern wir sind Ebenbild Gottes. Und diesem Missverständnis, dass wir Abbild sind, sitzen wir bis heute auf. Der Mensch als im Großen und Ganzen gesehen, wir wollen sein wie Gott. Wir wollen selbstständig sein, selbstbewusst, alles selbst. Unsere Zeit ist voll mit Selbst. Selbstherrlich, selbstgerecht. Gibt es einen Spruch, der heißt, selbst ist der Mann. Wir wollen unabhängig sein, das heißt, unabhängig von Gott und von allen Dingen. Ich bin Gott. Wir sagen sogar in den Filmen, sagt man, er betet sie an. meine Göttin. Das sagt man so. Aber unsere Bestimmung ist nicht, selbstständig zu sein, unabhängig zu sein, sondern in Beziehung mit unserem Schöpfer zu leben. Das ist unsere Bestimmung. Und übrigens, das Fantastische dabei ist, du kannst diese Bestimmung nie entfliehen. Du kannst es verneinen, du kannst dich dagegen wehren, aber du wirst deine Bestimmung nie loswerden. Denn eine Bestimmung ist uns gegeben. Und die Bestimmung, die wir von Gott haben, ist, sein Ebenbild zu sein. Und was es nicht heißt natürlich, ist, dass wir so werden oder ein Gott sind. Das ist ja auch offensichtlich, nämlich, wenn auch die Bibel sagt, wir sind im Bilde Gottes geschaffen, in seinem Ebenbild. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt sind wie Gott. Ich kann nicht etwas aus nichts schaffen, das kann nur Gott. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das kann nur Gott, das kann kein Mensch. Gott kennt das Ende und den Anfang gleichzeitig, Alpha und Omega. Das kann ich nicht, das kann keiner. Nur Gott kann Sünden vergeben, kann ich auch nicht. Und du auch nicht. Das heißt, wenn die Bibel davon spricht, Jesus ähnlich zu werden, hat es nicht damit zu tun, unabhängiger Stärke oder sowas zu werden, sondern wir sollen in das Bild seines Sohnes verwandelt werden. Was heißt das nun? Um zu verstehen, wie Gott uns verwandeln möchte, müssen wir einmal wissen, wohin will er uns überhaupt verwandeln? Was ist das Ziel des ganzen Christseins? Und eine Hilfe dabei ist, wenn man zum Beispiel im Lukas Kapitel 6, ich lese da ein paar Verse vor. Im Lukas Kapitel 6, da ist Licht ganz schön schlecht herüben, da brauche ich fast meine Brillen. Aber ich schaue, das ist, hab's vergessen. Vielleicht schaffe ich es auch ohne. Da sagt Jesus Folgendes. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Wir lesen dann weiter im Vers 38. Liebt eure Feinde, tut Gutes und liebt und gebt, ohne etwas wiederzuerhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er, Gott, ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Mich fasziniert dieses Kapitel, denn Jesus sagt hier zu uns, wir sollten unsere Feinde lieben, denen Gutes tun, die uns hassen, die segnen, die uns fluchen, für die beten, die uns beleidigen, jemand etwas geben, ohne etwas zurückzuerhoffen, barmherzig sein, nicht zu richten, nicht zu verurteilen. Warum sagt Jesus das? Aus einem ganz einfachen Grund. Weil er genau so ist. Jesus würde nie etwas von dir fordern, was er nicht ist. Warum sollen wir unsere Feinde lieben? Ganz einen einfachen Grund, weil Jesus seine Feinde liebt. Warum sollen wir jene segnen, die uns fluchen? Weil Jesus jene segnet, die ihn fluchen. Sogar am Kreuz hat er das getan. Warum sollen wir geben, ohne zurückzuverlangen? Weil Gott andauernd gibt, ohne etwas zurückzuverlangen. Und es ist so fantastisch zu entdecken, wie gut Gott ist. Ich kann mich erinnern, vor 2-3 Jahren war das, wir haben ja eine Frühstückspension bei uns in der Ramsau, das macht meine Frau, die Hannelore. Und ab und zu komme ich ins Gespräch mit unseren Gästen. Das sind ganz normale Leute, die kommen von überall an Urlaub machen. Und die sehen aber dann unsere christlichen Bücher da. Hannelore hat die so aufliegen. Und dann fragen sie halt nach, was das ist und wer das da so schreibt und so weiter. Und da haben sie dann halt über die Kirche geschimpft, was alles die Kirche Unsinn ist. Und dann habe ich ihnen halt erklärt, dass der Unterschied zwischen der Institution Kirche, wie manche sie erleben, und Jesus Christus. Und dann hat der eine Mann gesagt, ja, ich glaube, der Jesus, der war ganz in Ordnung. Dann habe ich gesagt, weißt du was, Jesus ist nicht in Ordnung, er ist der Beste. Wenn du wüsstest, wie exzellent Jesus ist, er ist der Beste von allen. Und um zu wissen, wie wir verwandelt werden sollen oder was Gott sich wünscht, dann musst du nur auf Jesus schauen. Wir haben angefangen mit dem Vers, dass wir vorherbestimmt sind, dem Sohn ähnlich zu werden. Nun, wie ist er? So ist er, wie wir es gerade gesagt haben. Jesus sagt ja auch über sich selbst, ich bin die Wahrheit. Jetzt ist die Frage, was ist eigentlich Wahrheit? Wer von euch die Bibel kennt, erinnert euch? Pontius Pilatus hat gefragt, ja, was ist Wahrheit? Was ist es so? Erklärt es uns. Hallo. Kommt ruhig ein, sind da genug Plätze da, gell? Was ist überhaupt Wahrheit? Nun, jetzt muss ich ein Beispiel nehmen, und zwar, ich nehme da diese Tasse. Wenn ich jetzt sage, in dieser Tasse hat ein Viertel Liter Wasser Platz, dann sagst du, von mir aus, Hans-Joachim sagt, nein, ist ein Blödsinn, Österreicher kennst du nicht aus. Das ist kein Viertelliter, das ist ein halber Liter Wasser, hat da Platz. Und ich sage, nein, ist ein Viertel. Er sagt, ist ein halber. Ich sage, ein Viertel, er sagt halber. Wie können wir herausfinden, wer die Wahrheit sagt? Um es ganz korrekt zu machen, müssten wir nach Frankreich gehen, denn dort sind die europäischen Eichstelle für Maße und Gewichte, glaube ich, in Paris oder irgendwo ist es. Dort gibt es nämlich das Originalgefäß für Viertelliter und einen halben Liter. Und was wir jetzt tun müssten, um rauszufinden, wer die Wahrheit sagt, wir müssten das Glas mit Wasser füllen, nach Paris fahren und dann den Inhalt von diesem Gefäß ins Originalgefäß hineinschütten. Und wenn das Viertelliter Originalgefäß genau gefüllt wird mit dem Wasser, dann habe ich die Wahrheit gesagt. Wenn nicht, dann habe ich nicht die Wahrheit gesagt. Denn wisst ihr, was Wahrheit ist? Wahrheit ist das, was dem Original entspricht. Wenn das ein Viertelliter Wasser ist und es stimmt genau mit dem Originalgefäß, dann habe ich die Wahrheit gesagt. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, was sagt er damit? Jesus sagt, ich entspreche haargenau dem Original. Ich bin genauso wie Gott. Ich und der Vater, wir sind eins. Warum ist er die Wahrheit? Er entspricht dem Original. Übrigens, warum ist Morden falsch? Nicht, weil es in der Bibel steht. Es ist ganz einfach, warum es falsch ist, weil Gott möchte leben und nicht den Tod. Gott rettet. Warum ist Stehlen falsch? Nicht, weil es in der Bibel steht, sondern weil Gott kein Dieb ist. Es entspricht nicht dem Original. Warum ist Ehebruch falsch? Nicht, weil es in der Bibel steht, sondern weil Gott immer treu ist. Das entspricht dem Original. Warum ist Geiz falsch? Weil Gott immer großzügig ist. Das entspricht dem Original. Warum ist Lügen falsch? Weil Gott immer die Wahrheit sagt. Wahrheit ist all das, was dem Original entspricht. Und das ist so wesentlich. Und der Mensch war von Anfang an geschaffen, jetzt kommen wir zurück zu meinem Vers, um das Original wiederzuspiegeln, Ebenbild Gottes zu sein. Wir waren geschaffen, im Ebenbild Gottes ihn wiederzuspiegeln. Dann ist allerdings was geschehen, was wir alle wissen, wir nennen es den Sündenfall. Das heißt, wo der Mensch, angestachelt von Luzifer, es genügte ihm nicht, das Original Gott wiederzuspiegeln, sondern er wollte selbst ein Original sein. Satan hat es ungefähr so gesagt, du kannst das nachlesen im 3. Kapitel der Bibel, hat er gesagt, du Adam und Eva, ihr seid doch kluge Köpfe. Ihr müsst nicht abhängig leben von diesem Gott. Ihr könnt selbst Gott sein. Ihr braucht ihn nicht. Ihr könnt unabhängig von ihm leben. Ihr könnt selbst bestimmen, was gut und böse ist. Ihr braucht nicht jemand, der euch sagt, was gut und böse ist. Könnt ihr alles selbst tun. Ihr könnt selbst das Original sein. Und das nennt die Bibel Sünde. Sünde ist nicht, wenn du zu schnell mit dem Auto fährst, ist auch nicht richtig, aber Sünde ist ein bisschen mehr als das. Und die Stimme ist bis heute geblieben in uns. Wir sagen, selbst ist der Mann, du kannst dich selbst verwirklichen, du bist das Original, du hast alles in dir. Das ist die Verirrung, wo wir glauben, wir haben es in uns selbst. Und weil wir uns von Gott getrennt haben, darum sind wir verwirrt über Sünde, über uns selbst, über unser Leben. Wir wissen nicht mehr, wie genau der Mensch geschaffen ist. Dr. Viktor Frankl, den zitiere ich oft, den schätze ich sehr, der ist inzwischen auch gestorben. Er war Jude, hat 3 Konzentrationslager überlebt, unter anderem Auschwitz. Gründer der Logotherapie in Wien nach Freud und Adler, die 3. Wiener Schule. Und er hat ein Buch geschrieben, das kann ich euch nur empfehlen. Kein christliches Buch, aber ein fantastisches Buch, Der Mensch auf der Suche nach Sinn. Übersetzt in unzählig vielen Sprachen. Und er sagte, unsere moderne materialistische Welt bietet uns zwar alle Mittel zum Leben, aber sie bietet uns keinen Sinn. Und Frankl hat auch diesen Satz geprägt, der beste Beweis, dass es so etwas wie Wasser gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch Durst hat. Der beste Beweis, dass es so etwas wie Sinn im Leben gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Sinn fragt. Das ist nicht interessant, wie oft sagen wir zu den Kindern, gibt es einen Sinn, was du tust? Willst du nicht was Sinnvolles lernen? Wollen wir heute nicht was Sinnvolles tun? Ja, warum wollen wir was Sinnvolles tun, wenn es keinen Sinn gibt? Der beste Beweis, dass es einen Sinn gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Sinn fragt. Und ich füge hinzu, das hat Frankl nicht gesagt, der beste Beweis, dass es Gott gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Gott fragt. Ich bin schon viel rumgekommen auf der Welt, das ist ein großes Vorrecht. Ich war sogar schon in Gegenden, da gibt es keine Schulen und keine Krankenhäuser. Ich war noch in keiner einzigen Gegend, wo es keine Anbetungsstätte gibt. Die gibt es überall. Weil der Mensch fragt irgendwie nach Gott. Das ist im Menschen drinnen. Und der moderne Mensch ist so beschäftigt, er weiß oft nicht genau wozu. Und die eigentliche Not in unserer Welt hier ist, dass wir so viel Beschäftigungen haben, dass wir uns mit diesen Beschäftigungen so rüberretten, dass wir nach dem Sinn gar nicht zu fragen brauchen. Das ist eigentlich die Tragik in der ganzen Sache. Und Jesus ist gekommen, um uns wieder in Verbindung mit dem Vater zu bringen. Und wie können wir jetzt unsere Bestimmung leben? Wie können wir Jesus ähnlich werden? Und das ist ein Geheimnis. Und über dieses Geheimnis predige ich schon seit 20 Jahren, weil ich es selbst erlebt habe. Es ist Christus in mir. Christus in uns. Die Bibel sagt, es ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Im Kolosser 1, ich lese euch 2 Verse vor. Kolosser 1, das steht im Vers 28, 29, da sagt der Apostel Paulus, ich erzähle euch jetzt ein Geheimnis und das ist das Geheimnis, Christus lebt in euch und darin liegt eure Hoffnung. Und ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und dann sagt er, für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Nicht ich bewerkstellige es, es ist Christus in mir. Jetzt die 20, 30 Leute, die jetzt auf der Straße sind jeden Tag, ich finde das super, dass sie das machen. Aber wisst ihr was, die können noch so viel reden, die können noch so begabt sein, aus eigener Kraft werden die keinen einzigen Menschen zu Jesus führen können. Die können gar nichts tun. Wenn sie gute Unterhalter sind, können sie Leute unterhalten. Wenn sie witzig sind, können sie Leute zum Lachen bringen. Sie können keinen einzigen Menschen retten. Sie können überhaupt nichts tun. Wenn es nicht der Geist Christi bewirkt, dass er das Herz eines Menschen öffnet. Ich kenne euch ja, die immer von Sehen einige, aber vom Dasein, aber nicht persönlich. Es kann sein, dass jemand hier ist, der Jesus noch gar nicht kennt. Ich kann stundenlang predigen, es wird überhaupt nichts bewirken. Wenn nicht der Geist Jesu Christi in dir etwas bewirkt, wo dein Herz aufgeht und du weißt, es ist wahr und ich bin dran. Du weißt es. Und du kannst dir gar nicht erklären, warum. Ich kann dir es auch nicht erklären, ich kann dir es nur sagen, Jesus macht dein Herz auf. Für die Bestimmung, für die du geschaffen wurdest, nämlich wieder in Beziehung mit ihm zu leben. Das ist der ganze Sinn. Das Missverständnis, dem ich jahrelang als Christ aufgesessen bin, ist, dass ich versucht habe, irgendwie aus eigener Kraft Christ zu sein, Gott zu gefallen. Das war ein sehr einflussreicher geistlicher Vater in Europa, der Blumhardt, glaube ich, war es. Und der hat einmal erzählt, wo Christus am Kreuz hängend zu ihm gesagt hat, das habe ich für dich getan, was tust du jetzt für mich? Das hat für ihn vieles bewirkt. Das Einzige, was das bei mir bewirkt, ist Angst. So, das habe ich für dich getan und jetzt bist du dran. So habe ich ein paar Jahre versucht zu leben, das hat mich kaputt gemacht. Denn ich habe nie genug getan. Und ich war nie gut genug. Ich war kein gut genuger Ehemann, ich war kein gut genuger Freund, ich war in meinem Denken nicht gut genug und so weiter. Wenn man versucht, aus eigener Kraft irgendwie Gott zu gefallen oder religiös zu sein oder sonst was, das endet immer im Frust. Und ist auch gut so. Denn nur wenn du im Frust endest, findest du zu dem, was Leben ist. Seht ihr, Jesus ist nicht gekommen, um dein Leben noch schwerer zu machen, als es ohnehin schon ist. Er will nicht zu deinen 20 Aufgaben noch eine 21. dazugeben. Jetzt muss ich religiös auch noch sein. Sondern er will mit seiner Kraft in deinen 20 Bereichen leben und wirken. Und die Kraft sein, die du nicht hast und nicht kannst. Ich kann nicht den lieben, der mich hasst. Tut mir leid, schaffe ich nicht. Ich kann nicht den segnen, der mich verflucht. Das kann ich nicht. Dazu brauche ich jemanden. Und das ist Christus in mir. Und das ist dieser fatale Denkfehler, wo wir Leben mit Jesus und mit Religion verwechseln. Ich nehme oft ein Beispiel, aber das ist so eindrücklich und schnell zu erklären. Aber es wäre so, wenn wir für Jesus leben müssten, aus eigener Kraft und Christ sein müssten. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich jetzt im Winter, jetzt die Woche soll es noch mehr schneien, wenn es zu Hause noch mehr schneit und hier, dann werde ich am Wochenende, am Samstag, wenn die Autos alle weg sind, den Traktor von meinem Schwager holen, der ist nämlich Bauer, die immer Bauerstochter heiraten, aus dem Traktor gratis dabei. Und da hole ich den Traktor und da räume ich, wir haben einen riesen Parkplatz bei mir zu Hause, genauso wie hier, nur wir haben viel mehr Schnee, weil wir weiter oben wohnen. Und in einer Stunde mit dem 100 PS Traktor räume ich das großräumig super aus. Und der Lukas, ist ja alt genug dazu, sagen Lukas, jetzt schauen wir genau zu. So räumt man den Parkplatz. Ich bin jetzt 3 Wochen unterwegs auf Reisedienst und in meiner Abwesenheit möchte ich, dass du den Parkplatz genauso räumst wie ich. Und ich lasse in einer Stunde zuschauen, wie ich das Ganze mache mit dem 100 PS Traktor. Dann bringe ich den Traktor an meinen Schwager zurück. Dann gebe ich ihm Lukas eine Aluminiumschaufel, so eine große, und gebe ihm noch einen Kuss und sage, wenn du mich wirklich liebst, dann wirst du genau das tun, was ich auch getan habe. Und der Lukas, weil er mich liebt, wird jeden Tag schaufeln, wie blöd. Und nach 3 Tagen wird er ganz verzweifelt sein und sagen, ich schaffe es einfach nicht. Aber wisst ihr, das wäre, wenn ich das tun würde, das wäre eine Riesengemeinheit. Denn wenn ich vom Lukas verlange, dasselbe zu tun, was ich getan habe, dann muss ich ihm auch dieselben Mittel zur Verfügung stellen, die ich zur Verfügung habe. Wenn Jesus von dir verlangt, segne den, der dich verflucht, liebe den, der dich hasst, gib dem, der dir nimmt, dann muss er in dir die Kraft sein, das zu tun. Jesus sitzt nicht da oben auf dem Thron und schaut runter und schaut, ja, der macht es ganz gut und der weniger gut. Das ist eine Karikatur. Sondern Christus wohnt in uns. Und das ist das Geheimnis. Das Geheimnis, von dem Paulus geredet hat, Christus ist die Kraft, die mir Leben gibt. Er ist der geheime Motor im Leben des Christen. Und wer von euch vielleicht schon länger Christ ist, aber verzweifelt und frustriert ist, kann ich nur sagen, Gratulation, bist an einem guten Punkt. Jetzt wende dich an Jesus und sage ihm, Herr, jetzt habe ich so lange versucht, für dich zu arbeiten. Ich habe erkannt, ich schaffe es nicht und ich muss es auch nicht. Hier bin ich, mach es. Das ist der Grund, warum ich jetzt schon 24 Jahre im Dauernhof bin. Die Inge hat es letzte Woche so schön gesagt. Weil oft fragen uns Leute, wie schafft ihr das? Jede Woche eine neue Gruppe und jede Woche wieder und seit 24 Jahren. Wie könnt ihr da frisch bleiben? Wie könnt ihr da das immer so machen, wie ihr das macht? Das ist ja unmenschlich fast. Und Inge hat einen guten Vergleich gebracht. Sie hat gesagt, es ist wie, da ist ein Brunnen, ein schöner Brunnen in der Stadt mit verschiedenen Schüsseln, das Wasser rinnt rund und das Wasser rinnt und rinnt und rinnt, Tag und Nacht, Jahre, Jahrzehnte. Und jemand fragt den Brunnen, wie schaffst du das nur, dass du da immer Wasser bringst und immer Wasser? Und der Brunnen sagt, ich bin nicht die Quelle, ich bin nur der Brunnen. Das Entscheidende ist die Quelle. Und Jesus hat einmal gesagt zu der Frau in Samaria, erinnert euch, die Frau am Brunnen, hat er gesagt, wer von dieser Quelle trinkt, der wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, es wird in ihm zu einer Quelle des Wassers werden, das nie aufhört. Das ist das Geheimnis des Lebens. Menschen, die am öftesten ausbrennen durch Burnout heute, sind Pfarrer, Gemeindeleiter, Jugendpastoren. Ein Grund ist der, weil sie versuchen, Christ zu sein. Und das geht nicht. Wenn du nicht die Quelle in dir hast, gehst du früher oder später drauf, weil diesen Standard, den Jesus dir gibt, den schaffst du nie. Interessante Studie, Männer, die religiös werden, die irgendwie religiös werden, Zugang zur Bibel oder was immer bekommen ist, aber missverstehen, werden zu Hause in ihrer Familie um 20% mehr aggressiv als vorher. Das ist verständlich. Weil jetzt haben sie einen neuen Maßstab, der ist viel höher als früher. Und sie merken, ich schaffe den nicht. Und das macht sie aggressiv. Wenn wir nicht die Quelle kennenlernen, dann werden wir es nicht lange schaffen. Und ich bin so dankbar, Christ zu sein, weil ich weiß, nicht ich muss für ihn etwas tun, sondern er hat schon alles getan. Und noch ein letzter Vers, diese Christusähnlichkeit, wenn man einfach lernt, Jesus leben zu lassen. Ich muss euch sagen, wie ich es in der Früh mache, meistens bin ich noch im Bett, schaue ich auf den Plafond und sage, Vater, ich gehöre zu dir. Ich gehöre nur zu dir. Hier bin ich. Ich habe keine Ahnung, was der Tag bringt, aber du weißt es. Gebrauche mich, so wie du möchtest. Lass uns gehen. Ich vertraue einfach, dass wenn du, ich sage zu Jesus, wenn dir mein, hier ist mein Tagesplan, das soll oder muss ich tun. Wenn es gut ist, dann lass es mir gelingen. Danke dafür. Wenn du was anderes tun willst, dann tu was anderes. Und ich möchte einfach so leben, dass ich sage, Herr Jesus, was willst du heute mit mir tun? Und Jesus will vielleicht morgen mit dir ganz was anderes tun, als er die letzten 10 Jahre gemacht hat. Und das ist so spannend. Und diese Christusähnlichkeit aber, und da muss man auch geduldig sein, ist nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess vom Christwerden, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, bis zum Sterbebett. Der hört nie auf. Und auf dem Weg dahin gibt es auch Rückschläge, wo man sich wieder erholen muss, und das ist ganz normal. Ich schließe noch mal einen Vers im 2. Korinther 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18, da beschreibt Paulus diesen Prozess der Christusähnlichkeit. Und da schreibt er, 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und wir werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir werden verwandelt, mir gefällt das so. Das ist gegenwärtig. Es steht nicht, ihr seid verwandelt worden am Tag der Wiedergeburt. Es steht auch nicht, ihr werdet einmal verwandelt werden, wenn Christus wiederkommt. Nein, wir werden verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Das ist ein Prozess. Und in dem Prozess, das nennt man Leben. Indem man einfach lernt, Jesus Freiraum zu geben, der zu sein, der er ist, auch in unserem Leben. Auf ihn zu hören, ihn lieben zu lernen, ihm zu danken, ihm zu vertrauen. Und das ist ein Prozess, in dem wir alle stehen dürfen. Aber das finde ich spannend. Ich möchte noch beten. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass es unsere Bestimmung ist, deinem Sohn ähnlich zu werden. Und wir können diese Bestimmung nicht ändern, wir können sie auch nicht ablegen. Wir können sie verleugnen, wir können versuchen, davonzulaufen, wir können versuchen, sie zu unterdrücken, aber wir werden sie nie los. Denn Herr, dazu hast du uns bestimmt. Das ist, wozu du uns geschaffen hast. Danke, Jesus, dass es eine spannende Geschichte und Verwandlung ist und dass du es durch deinen Geist bewirkst. Es liegt nicht an uns, durch unsere Anstrengung, dir ähnlicher zu werden, sondern es liegt an dir, Herr, so wie es von deinem Geist geschieht. Und so willst du uns verwandeln in dein Bild, mit mehr Liebe, mehr Barmherzigkeit, mehr Geduld, mehr Freundlichkeit. All die Gaben des Geistes, die dein Heiliger Geist in uns bewirken kann. Und Vater, danke, dass wir an einem Prozess stehen, dass wir auch Rückschläge erleiden und du zu uns stehst. Du treu bist. Auch da, wo wir untreu sind, bleibst du treu, Herr, und vollbringst deine Arbeit in und durch uns. Herr, so danken wir dir, dass wir in dieser Bestimmung leben dürfen und wir wollen uns voll darauf einlassen, dankbar sein für diese Bestimmung und uns darüber freuen. Es ist die gewaltigste Bestimmung im Leben. Danke, Vater, für all das, was du uns auch in dieser Welt schenkst. Sei es eine Freude am Skifahren, Der Kaffee in einer Skihütte, ein netter Spaziergang mit jemandem, den man gerne hat. All die Dinge, Vater, sind so schöne Geschenke. Doch Herr, wir wollen sie nicht als Ersatz nehmen für die Bestimmung, die du für uns hast, nämlich in Beziehung mit dir zu leben und dir ähnlich zu werden. Danke für den Abend jetzt, für die lieben Leute da. Segne du sie, mach uns zum Segen. Wir beten ganz speziell für das WM-Team, dass du ihnen gute Gelegenheiten schenkst, offene Herzen, die du bereits vorbereitet hast. Viel Liebe, viel Gnade im Umgang mit anderen. Und lass sie leuchten, Herr, als deine Kinder. So danken wir dir für den Abend und beten auch für die Sportler, besonders für Lindsay Vonn heute Abend, die sich so schwer verletzt hat, und den einen Mann, der die Piste präpariert hat. Herr, lass sie genesen, und noch viel mehr, Herr, lass sie zu dir finden. In Jesu Namen. Amen.